Gelobt sei deine Treu, die jeden Morgen neu uns in den Mantel deiner Liebe hüllt, die jeden Abend wieder, wenn schwer die Augenlider, das schwache Herz mit Frieden füllt. Mit den fürsorglichen, zuversichtlichen Worten, wo wir nachher miteinander singen, begrüße ich Sie ganz herzlich zu dem Gottesdienst. Ein besonderer Gruß gilt dir, Monika. Wir freuen uns jetzt schon, dass du da bist. Du bist kurzfristig eingesprungen für den Markus Bach, der im Moment an einer Konferenz in Wien ist. Also vielen, vielen Dank für deinen Einsatz. Im Namen von Gott, dem Vater, dem Sohn Jesus Christus und der Kraft vom Heiligen Geist feiern wir den Gottesdienst. Amen. Wir singen das Lied Nummer 95, Strophe 1 bis 4. Der deutsche Liederdichter Gerhard Fritsche, der uns das wunderbare Lied über Gottes Fürsorge hinterlassen hat, hat, wie so viele Menschen im Moment auf dieser Welt, auch sein Leben mit 35 Jahren, 1944, im Krieg irgendwo im damaligen Rumänien müssen lassen. Mit dem Hintergrund singt man das Lied vielleicht noch etwas anders.
Thank you.
Wir beten und anschliessend das Gebet singen wir das Lied Nummer 487 dreimal in allen drei Sprachen. Wer mag, darf gerne aufstehen zum Lied und zum Gebet. Da stehen wir vor dir, guter Gott, mit allem Schönen und Gefreuten, wo wir in der vergangenen Woche erlebt haben. Aber auch mit all unseren Sorgen und den schrecklichen Bildern von Krieg, von Menschen, die Hunger haben oder auf der Flucht sind. Der Hass und Gewalt gegenüber Mitmenschen, die auch in unserem Land zunehmen, machen traurig und sprachlos. Lass du uns jetzt zur Ruhe kommen. Danke für alle Zeichen von deiner Gegenwart, für das Licht von der Kerzen, für die Blumen auf dem Altar, die uns erfreuen, für die Lieder und die Musik, die unsere Seele wohltun, für die Gemeinschaft, die wir erleben dürfen, und für dein Wort, das uns stärkt und zuversichtlich macht. Dir wollen wir danken und dich loben und preisen. Amen. Ich lese den Predigttext aus 1. Mose 22, Vers 1 bis 14. Es ist eine Geschichte, die uns allen bekannt ist. Monika hat die Predigt überschrieben mit Gottes Wille, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das Opfer Abrahams. Nach diesen Begebenheiten stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm, Abraham. Er sprach, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh in das Land Moira und bring ihn dort als Brandopfer dar auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Am anderen Morgen früh sattelte Abraham seinen Esel und nahm mit sich seine beiden Knechte und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz für das Brandopfer, machte sich auf und ging an die Stätte, die Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag blickte Abraham auf und sah die Stätte von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe, wir wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir zu euch zurückkommen. Dann nahm Abraham das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, Vater, er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Er sprach, Sieh, hier ist das Feuer und das Holz, wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham sprach, Gott selbst wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn. So gingen die beiden miteinander. Und sie kamen an die Stätte, die Gott ihm genannt hatte, und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und ergriff das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Bote des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham! Er sprach, hier bin ich. Er sprach, strecke deine Hand nicht aus gegen den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du gottesfürchtig bist, da du mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten hast. Und Abraham blickte auf und sah hin, sieh, ein Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte jene Stätte, der Herr sieht, wie man noch heute sagt, auf dem Berg, wo der Herr sich sehen lässt. Der unbegreifliche Gott in dieser Geschichte hinterlässt bei mir viele Fragen. Ich lese dazu noch einen Text von der Anti-Sabine Nägeli, der uns vielleicht eine Antwort gibt. Manchmal, Herr, steht alles in mir auf gegen dich. Wozu mühe ich mich ab, dich zu suchen, wenn du mir dennoch so rätselhaft, so fremd, so fern bleibst? Und meine Sehnsucht nach Nähe und Vertrautheit ungestillt lässt. Manchmal, Herr, denke ich, dass du deine Menschen hoffnungslos überforderst, wenn du blindes Vertrauen erwartest und in deine nichts ersparst an Schwerem. Manchmal, Herr, verstumme ich. Manchmal, Herr, verstumme ich. Weil ich nichts vernehme als dein Schweigen, obwohl ich ganz ausgehungert bin vor Verlangen nach deiner Antwort auf mein erschrockenes Fragen. Manchmal, Herr, nehme ich mir vor, ohne dich weiterzugehen. Und dennoch, immer kehre ich zu dir zurück. Es ist ja nicht wahr, dass ich dein Nahesein nie erfahren habe. Du bist ja doch mein Gott, auch wenn ich leide an dir. Vor deiner Unbegreiflichkeit will ich mich beugen und zulassen, dass mein Weg mit dir auch den Schmerz einschließt. Wir singen noch das Fokuslied. Thank you.
Liebe Gemeinde, ja, mit dem Bibeltext, den uns Erika vorgelesen hat, wird uns sehr viel zugemutet. Wie geht das zusammen? Ein liebender Schöpfergott, der von einem Vater ein Kindesopfer verlangt. Ganz ehrlich, am liebsten wäre es mir, wenn die Geschichte gar nicht in der Bibel stehen würde. Denn es schudert mich, auch als Mutter, vor einem Gott, der ein solches Opfer verlangt. Und dann noch die ungeheuerliche Zumutung, der Abraham sei ein Glaubensvorbild. Bis zu diesem Jahr habe ich mich eigentlich immer geweigert, zu diesem Text etwas zu sagen. Aber ich habe mir vorgenommen, mal eine gewisse Zeit über die Leseordnung zu predigen, die vorgeht. Und heute ist jetzt eben der Text dran. Und darum habe ich gedacht, okay, probieren wir es. Es gibt unzählige Auslegungen zu diesem Text. Und gerade vorneweg, es macht wenig Sinn, den einen wahren Sinn zu suchen. Die Geschichte geht durch so viele Ebenen und Schichten durch. Themen reichen von Gott, der auf die Probe stellt, vom Wesen vom Glauben und was ihn ausmacht, bis hin zu Gottesbildern. Es geht aber auch um eine Sohn-Vater-Sohn-Beziehung, um den Opferkult und auch darum, wie weit das Vertrauen in die Führung von Gott geht. Ich möchte jetzt auf einige Punkte kurz hinweisen, dann aber eindeutigsweise vertiefen, wo mir geholfen hat, den Text ein bisschen anderen Licht zu sehen. Aber es ist ein Ansatz. Aber zuerst ein paar Punkte. Da wäre mal der Opferkult. Die Geschichte ist entstanden in einer Zeit, in denen alle Religionen geopfert haben. Auch Gott hat ja von seinem Volk das Opfer von der Erstlingsgabe vom Feld gefordert. Aber da jetzt, da wird von einem Vater gefordert, dass er sein Kind opfern soll. Im Hintergrund steht vielleicht auch noch die Zeiten von Menschenopfer, die in der Antike und in den wichtigsten Kulturen der Nachbarn von Israel allgemein bekannt sind. Es gibt Ausleger, die vermuten, dass der Abraham sich vielleicht nicht mehr so sicher gewesen sei, ob die Früchte vom Feld und Tieropfer genügen würden und er Gott mit dem Sohnesopfer seine ganze Hingabe zeigen will. Somit würde dann aber das Eingreifen von Gott und die Rettung von Isaak, dem Menschenopfer, ein für alle Mal eine Absage erteilen. Der Sinn wäre dann, Gott will nicht, dass Menschen geopfert werden. Aus christlicher Sicht, und weil der Text ja eben auch in der Passionszeit gelesen wird, drängt sich aber auch der Vergleich zu Jesu Opfertod auf. Die Symbolik von 3-Tagesmärsch, das Opfern vom einzigen Sohn, dass der Isaak jetzt müsste das Brennholz tragen, all das erinnert stark an die Passion von Jesu. Aber es gibt da einen grossen Unterschied. Der Isaak ist nicht gefragt worden. Jesus dagegen hat seinen Weg selber gewählt, aus eigenem Entscheid. Seine Art, den Menschen zu begegnen, ihnen die Liebe von Gott näher zu bringen und so weiter, hat ihm den Neid von den Mächtigen eingebracht. Und Jesus hat sich dem Neid nicht gebückt, sondern hat an seiner Mission festgehalten. Das hat ihn schlussendlich ans Kreuz gebracht und sind Menschen gewesen, die ihn gekreuzigt haben. Der Isaak aber in dieser Geschichte wird von seinem Vater, Abraham, ich sage es jetzt böse, einfach benutzt. Ein zweiter Punkt. Stellt Gott den Glauben auf die Probe? So wird die Geschichte eingeleitet. Gott stellt Abraham auf die Probe. Und die Frage ist berechtigt. Ja, was will denn Gott prüfen? Am Abraham sein unanfechtbarer Glauben? Sein Vertrauen, dass Gott ihn zu einem grossen Volk macht, selbst wenn er seinen Sohn opfert? Oder soll einfach sein blinder Gehorsam getestet werden? Also ändert seine Treue als sein Glauben? Seine vollständige Unterwerfung unter einen rätselhaften göttlichen Willen? Wenn man dieser Deutungslinie folgt, muss der Fokus auf beidem liegen, auf Treue und Glauben. Denn Treue ohne Glauben gibt es in der biblischen Vorstellung von der Gottesbeziehung gar nicht. Es müsste dann also gefragt werden, wie soll, kann oder muss Glauben und Treue sichtbar werden? Wenn man dieser Linie folgt, dann gilt es aber zu bedenken, dass es sich da um eine Prüfung vom Abraham handelt. Es geht nie darum, solche Geschichten eins zu eins ins eigene Leben überzutragen und sich zu fragen, ja, könnte ich das? Könnte ich mein Kind opfern? Ein dritter Punkt. Ist der Abraham ein Glaubensheld? Die Geschichte erzählt nur, dass der Abraham Gottes Stimme gehört hat und dann gehandelt hat. Die einen sehen ihm einen Glaubensheld, wo seine eigenen Ziele und Gefühle zurückgesteckt hat, sein Wertvollste und Liebste hingegeben hat. Aber die anderen fragen sich, was ist das für ein Vater, der solches zulässt? Noch wenige Kapitel vor dem Text hat Abraham mit Gott gerungen, dass er Sodom und Gomorra verschonen soll, wenn nur schon 10 rechtschaffene Menschen drin wohnen würden. Aber da jetzt, da ist er sofort bereit, seinen Sohn zu opfern. Einige jüdische Auslegungen sehen im Abraham einen schwachen, willenlosen Mann, der immer wieder schnell bereit war, zum Beispiel seine Frau als seine Schwester auszugeben, später Hagar und seinen ersten Sohn zu verstoßen und jetzt seinen Sohn Isaac zu opfern. Da kommen wir zu den Gottesbildern. Was für ein Gottesbild liegt dieser Geschichtsgrund? Ein misstrauischer Gott, der immer wieder mal seine Geschöpfe muss prüfen, in die Irre führen und testen. Er kennt uns doch. Er weiss um unsere Zerrissenheit. Er kennt doch unseren Hang, eigene Wege zu gehen. Und wie passt dann die Geschichte zu einem mitleidenden Gott von der Bibel, der an anderen Orten Menschenopfer in aller Schärfe verboten hat? Im 3. Mose 18, 21 steht, und von deinen Nachkommen sollst du keinen hingeben und ihn dem Moloch darbringen. Und du sollst den Namen deines Gottes nicht entweihen. Ich bin der Herr. Und noch deutlicher steht es im 5. Mose 12, 31. Mit dem Herrn, deinem Gott, sollst du es anders halten. Alles, was der Herr verabscheut und was er hasst, haben sie für ihre Götter getan. Sogar ihre Söhne und Töchter haben sie für ihre Götter verbrannt. Also etwas, was er nicht will. Aber wie passen dann die Texte zur Forderung, dass jetzt der Abraham soll den Isaac opfern? Und da komme ich jetzt zu einer Auslegung, die eine neue Sicht einfließen lässt. Und die hat mir geholfen. Nämlich die, dass es am Abraham vielleicht nur geschonen hat, dass Gott von ihm das Opfer verlangt hat. Die Wortwurzel beim Wort opfern bedeutet eben auch hinaufbringen. Dann hätte Gott einfach gesagt, bring den Junge, bring den Bub auf. Aber wenn wir jetzt mal den Anfang und das Ende von dieser Geschichte weglassen und nur das Handeln von Abraham anschauen, dann fällt auf, dass der Abraham, nachdem er sich sicher ist, dass Gott von ihm das Kindsopfer verlangt, wie ein Roboter funktioniert. Er hackt Holz. Er bepackt den Esel. Er ruft zwei Knechte und den Isaac und bricht auf. Kein Moment vom Zweifel. Keine Rückfrage an Gott. Kein Bitten, ob es nicht einen anderen Weg geben könnte. Er redet weder mit Gott, noch mit seiner Frau Sarah und schon gar nicht mit dem Isaac. Und dann brechen sie auf. 3 qualvolle und ereignislose Tage. Führt Abraham seine Reisegruppe zu dem Ort, wo Gott ihm zeigt. Er redet mit niemandem. Er versinkt immer mehr in seiner Isolation und bleibt in der festen Überzeugung, so Gottes Wille umzusetzen. Erst am dritten Tag redet der Abraham mit den Knechten und mit dem Isaak. Und jetzt belügt er alle. Er trennt sich von den Knechten mit dem Wort, dass er mit dem Isaak auf den Berg ging, um zu opfern, und nachher kommen sie beide wieder zurück. Aber für den Abraham war ja klar, dass er ohne Isaak zurückkommen würde. Ebenso wird dann auch die Frage vom Isaak mit einer Lüge beantwortet. Denn für ihn, für den Abraham, war ja klar, dass sie kein Lamm brauchen. Und jetzt kommt der schwere, trägliche Moment. Der Altar wird aufgebaut, das Holz aufgeschichtet. Und dann bindet der Abraham seinen Sohn, legt ihn auf den Altar und will ihn schlachten. So ist es gestanden. Und ich denke, um die Tragweite von dieser Szene gerecht zu werden, muss es so brutal beschrieben werden. Der Abraham ist so fixiert, so sicher, aber auch so isoliert, dass er nichts mehr sieht rundum. Alle gehen nicht einmal mit Panik in den Augen von seinem Sohn. Und erst jetzt, in letzter Sekunde sozusagen, greift Gott ein. Dass sich der Abraham in dem Moment noch stoppen lässt, das ist für mich das eigentliche Wunder an dieser Geschichte. Dass er sich jetzt aus seiner Isolation ins Hier und Jetzt rufen lässt, das kann nur göttliches Eingreifen sein. Und jetzt hebt der Abraham seinen Blick und erweitert sich. Und erst jetzt sieht er auch das Opfertier, von dem er ja erst vorher noch mit seinem Sohn geredet hat. Auch wenn es da um Abraham sein Leben geht, sei dennoch gefragt, was nehmen wir aus dieser Geschichte heute mit? Wie redet sie zu uns? Gibt es Lernmomente für unser Leben? Wenn ich den Text auf dem Hintergrund lese, dass sich der Abraham das vielleicht nur eingeredet hat oder dass er sich einfach in dieser Idee verrannt hat, dann zeigt er mir auf eindrückliche Weise das Muster von einem Menschen, der haargenau zu wissen meint, was Gottes Willen ist. Aber hat Abraham wirklich Gottes Stimme gehört? Oder war seine eigene Überzeugung, seine Liebe zu Gott auf die drastische Art aufzeigen zu müssen? Vielleicht auch darum, weil er früher oft eigene Wege gegangen ist, und das Glück, jetzt endlich einen Sohn zu haben, fast ein bisschen unverdient gefunden hat. Die Geschichte zeigt für mich etwas von der Anführung, die immer dann passiert, wenn ein Mensch extremistische Ansichten verfolgt. Der Abraham, er hat einen tief verwurzelten Glauben gehabt. Und er hat sich von Gott zu dieser Tat berufen gefühlt und hat sie dann ohne zu zögern umgesetzt. Seine fatalistische Haltung hat es ihm versagt, mit anderen zu reden. Auch nicht mehr mit Gott. Es ist jetzt nur noch um ihn, um seinen Auftrag gegangen. Ja, er würde schweren Herzens liebsten hergeben. Nur sterben in dieser ganzen Sache wird ja nicht er, sondern der Isaak. Das zeigt mir auch ein bisschen, wie eng sein Blick geworden ist. Er ist immer mehr in dieser Isolation versunken und ist für die Mitmenschen nicht mehr erreichbar gewesen. Denn er ist sich ja so sicher gewesen. Alles hat sich jetzt nur noch um seinen Glauben, um seine Ansichten gedreht. Und da nimmt der Text auch uns heute ein bisschen in die Pflicht. Welche Gottesbilder leiten uns? Sehen wir in Gott einen liebenden, lebensbejahenden Gott oder einen, der uns immer wieder prüft, ob wir ihm wirklich alles überlassen? Ist es einer, der immer wieder riesengroße Opfer verlangt, nur um unsere Treue, unseren Glauben zu testen? Ich kenne Menschen, die meinen, Gott verlange immer wieder, dass sie ihm, wie der Abraham, das Liebste hergeben müssen. Ihm nichts dürfen vorenthalten und suchen so das Leiden und den Schmerz. Denn nur wer für Gott leide, sei auf dem richtigen Weg. Freude und glücklich sein sind dann bloße Versuchungen. eine fatale Engführung, wo, wie mich dunkt, so gar nichts mit der befreienden Liebe von Gott verbindet. Und gänzlich verheerend wird es, wenn noch Drittpersonen in diese Engführung einbezogen werden. Beim Abraham war es der Isaac gewesen. Auch bei uns heute können es die eigenen Kinder oder auch uns Anbefohlene sein. Auch da hat die Form von Engführung eine dunkle Spur gezogen. Eltern haben früher ihre Kinder geschlagen und schlagen sie bis heute, weil sie meinen, sie so züchtigen zu müssen, weil sie so in der Bibel stehen. Kinder müssen dann den Glauben von den Eltern erleben, ob sie ihn jetzt verstehen oder nicht. Und fast immer spielt das Machtgefälle mit ihnen. Der vermeintlich Stark befiehlt dem Schwachen, wie er sie hat. Der Abraham war ja nicht irgendein Hirt aus der Wüste. Nein, der Abraham war eine Art Lichtfigur, ein Vorbild, ein Glaubensheld. Und wenn der etwas sagt oder tut, dann hat er doch sicher Gott auf seiner Seite. Und so kann der Stark und oft eben auch der Glaubensstark am Schwächeren, mit dem Schwächeren verfahren, wie er es für richtig hält. All die Missbrauchsfälle in der Kirche und die jüngste Geschichte von dieser Lederach-Schule sind heutige Auswüchse von so einer Art von Glauben. Aber schauen wir jetzt nochmal auf den Anfang und auf das Ende der Geschichte. Am Anfang steht... Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Wörtlich steht in Hebräisch der Gott, also Elohim, ein allgemeiner Begriff für Gott. Der klingt da fast ein bisschen distanziert und fremd. Ganz anders gegen Ende der Geschichte, wo der Abraham schließlich drauf und dran ist, seinen Sohn zu schlachten, greift Gott rettend ein und es heisst da: Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Mit dem Engel des Herrn ist Gott selber, der Adonai, gemeint. Die Gottesbeziehung ist viel persönlicher. Und wenn in der Übersetzung Herr steht, dann ist da Gottes Eigenname, der Ich bin da, gemeint. Der Gott, der redet am Schluss viel eindringlicher. Abraham, Abraham. Zweimal nennt er seinen Namen, um die Wichtigkeit zu betonen. Mit dem Überleben vom Isaac und dem Opfern vom Widder ist die Geschichte aber noch nicht fertig. Der Abraham nennt den Ort dann der Herr sieht. Vielleicht auch, weil Gott da noch sieht. Oder Abraham, wo Abrahams eigener Blick verstellt war. Oder weil Gott am Isaac seine Tragödie gesehen hat, wo der Abraham als Vater nicht mehr gesehen hat. Und irgendwie klingt mir für mich dabei noch das Wort von der Hagar im Ohr: Du bist ein Gott, der mich sieht. Jedenfalls, Gott ist es gelungen, am Abraham in den Arm zu fallen. Ganz zum Schluss erneuert dann der Engel des Herrn die Verheißung an Abraham. Und jetzt stimmt's. Wenn er sagt, dass aus seinen Nachkommen ein grosses Volk werden solle. Und zwar mit der Begründung: Weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Eine außergewöhnliche Begründung, für die wir wirklich zwei Ohren brauchen. Ein Ohr, um zusammen mit dem Abraham eine Bestätigung von seinem Glaubenseifer rauszuhören. Aber das andere, und das dünkt mich auch wichtig, das andere nur, damit uns die blanke Ironie nicht entgeht. Denn der Abraham hat seinem Eifer zum Trotz den Isaac eben doch verschont. Und nur darum kann aus seinen Nachkommen ein grosses Volk werden. Auf einem ermordeten Kind liegt keine Verheißung. Und weiter heisst es noch: Mit deinen Nachkommen werden sich Segen wünschen alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast. Ja, der Abraham hat gefolgt. Zuletzt, zuallerletzt auf die Stimme von dem, der sagt, ich bin da. Und ihn beschwört, mach ihm nichts, füge ihm kein Leid zu. Und da drin soll uns der Abraham ein Vorbild sein, dass er entgegen seiner heiligen Glaubensüberzeugung und entgegen von seinem fanatischen Blick, seiner fanatischen Blickverengung bereit war, auf Gott, auf den Ich bin da zu hören und sich auf ein anderes Gleis setzen zu lassen. Das lehrt mich die Auslegung. Dass selbst so ein starker Glaubenshalt, wie der Abraham einer war, sich irren, Gott missverstehen kann. Aber damit ist nicht Schluss. Gott greift ein, er weckt ihn förmlich auf, er holt ihn aus der Isolation zurück ins Leben und baut sogar seine Lügen ins weitere Geschehen ein. Denn sie finden ja tatsächlich einen wieder, den sie brauchen können. Und der Abraham kehrt tatsächlich mit dem Isaak vom Berg zurück. Darum, bitte, Gott, lass uns an dich glauben, wie der Abraham es gemacht hat. Aber lass uns nie zu sicher werden, sondern halt du unsere Ohren offen für dein Wort. Lass uns nie so verschlossen werden, dass selbst du uns nicht mehr überraschen könntest. Amen.
Thank you.
wir neigen uns zur Fürbitte. Allmächtiger Gott, du schaffst Leben. Du befreist aus Gefangenschaft. Vergisst Schuld. Rückst ungrad grad und sprichst recht. Und so bitten wir dich für alle, die dich nicht als liebenden Gott kennen, sondern in dir einen Rächer sehen. Einen, der misstrauisch auf die Probe stellt und dem Leben keine Freude gönnt. Vater, erbarm dich und lass die Menschen deine Freude spüren, deine Verspieltheit in der Natur entdecken und lass sie auf Menschen treffen, die von deiner Weite erzählen. Gütiger Gott, wir bitten dich für alle, die meinen, haargenau zu wissen, was sie und ihr Umfeld zu tun haben. Wir bitten dich für Menschen, die nur noch sich und ihre Ansicht gelten lassen und denen ihr Blick sich so verengt. Stell du dich ihnen in den Weg und hilf, dass sie deine Weite spüren und neu dürfen leben. Barmherziger Gott, wir bitten dich für alle, die unter einer unbarmherzigen Glaubensdiktatur leiden. Mach du sie stark und sie ihnen Schutz und Hilfe, sich aus ungesunden Mustern zu befreien. Guter Gott, wir bitten dich für uns alle. Wir bitten dich, gerade auch dann, wenn wir so sicher sind, zu wissen, was wir zu tun haben, dass wir uns dann nicht isolieren, sondern das Gespräch suchen. Das Gespräch mit dir, das Gespräch mit anderen. Und lass uns ein offenes Ohr für dich und dein Wort haben, und führ uns in deine Nähe, wenn immer wir deinen Weg verlassen wollen. Amen. Und ich lade ein, dass wir das Lied 284 singen. Nimm, o Gott, nimm du mein Leben. Es ist ein Hingabelied. Ja, wir singen alle 5 Strophen. Thank you. sind fast am Schluss. Ich komme noch zu den Mitteilungen. Zuerst ein herzliches Dank, dir, Nicole, und dir, Erika, für das Mitgestalten vom Gottesdienst. Ganz herzlichen Dank. Dann, am Mittwoch feiert Paul Kummer Geburtstag. Und zwar wird er dann 83. Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen dem Gottes Segen im neuen Lebensjahr. Dann haben wir Anlass. Am Dienstag ist am 7. die Männerrunde. Am Mittwoch ab 11:30 Uhr Kaffee Lieb und Seel. Und am 2. dann der meditative Kreistanz. Und am gleichen Abend ist auch noch Gemeindeversammlung. Und zwar ist es speziell vom 6:30 bis 7:30 gibt es Informationen zum Bauprojekt. Dann gibt es einen kleinen Imbiss. Und nachher dann ist die eigentliche Gemeindeversammlung am 8. Jetzt weiss ich gar nicht, ich nehme einen Namen, nimmt der Imbiss selber mit, oder? Jeder nimmt das Sandwich. Nicht. Gibt es etwas wieder? Ah, okay, es wird etwas gekocht. Dann gehen wir weiter. Also, es gibt etwas. Dann haben wir hier eine wunderschöne Einladung, und zwar Senioren ladet ein, es Tag der Sonne Morgenstrahl weckt alle Kreatur. Es wird gesungen mit der Eva Rüeg, der Kantorin und Organistin von Winterthur, von der reformierten Kirche Winterthur, oder? Ist das so? Ja. Oder sehe, genau. Okay, dann ist am Freitag noch 9:30 das Gebet und 6:30 der Unti Plus und 7:30 dann der Treff. Am Samstag ist vom 10. bis am 7. Jungschar. Stimmt das nicht ganz? Wie ist dann? Also, eine Stunde früher, von 9 bis 4. Okay, auf der Homepage ist es aber noch anders, dann müssen wir es dort noch ändern. Okay, dann von 9 bis 4. Und am Sonntag ist dann am 10. Tag Gottesdienst mit dem Markus Bach, Livestream, Kinderhort, Sonntagsschule und Bruck. Und anschliessend an Gottesdienst gibt es dann die Abstimmung zum Bauprojekt. Da hätte man noch mal ein bisschen drüber schlafen von der Gemeindeversammlung bis hierhin. Und dann ein bisschen weiter raus, eine Vorankündigung am Karfreitag ist da am 10. Gottesdienst mit Abendmahl mit dem Markus Bach. Und dann am Ostersonntag ist am 6:30 früh 4. Und es wird jetzt wirklich früh dann, weil es ist dann noch die Umstellung von der Sommerzeit. Also es ist gefühlt 4:30. He? Also nein, man muss auch, also es ist wirklich früh. 6:30. Und dann 9:30 gibt es Ostermorgen, Osterbrunch da. Es hat Listen draussen, wo man sich einschreiben kann, ob man, wer kommt. Und ich möchte noch mal hinweisen, man kann sich einschreiben, ich will einfach teilnehmen, oder man kann auch noch sagen, ich bringe etwas mit, aber es ist keine Bedingung, dass man am Brunch kommt, dass man etwas mitnimmt. Man darf sich auch einfach so anmelden. Aber wir sind froh, wenn wir wissen, wie viele jemanden kommen, dass wir parat machen können. Am 10. ist nachher dann der Gottesdienst. Und das Unterste ist noch, weil jeden Freitag ist immer 5:30 das ökumenische Friedensgebet in der Stadt Kirche Winterthur. Zusammen miteinander still sein und beten für den Frieden. Jetzt hoffe ich, ich habe alle Mitteilungen gesagt. Hat noch jemand etwas? Wenn das nicht der Fall ist, tun wir noch ins Lied einstimmen. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Wir singen die 4 Verse und dürfen nachher noch den Segen empfangen. Wir dürfen aufstehen, genau. Gott segne und behüte euch. Gottes Wort leuchte euch den Weg. Gottes Geist sei euch Schutz und Schirm vor allem Argen, Stärke und Hilfe zu allem Guten. Gott schenke euch seinen Frieden. Amen.